Der Stein durchschlug das Fenster, bevor David seinen Buchstaben vollendet hatte. Billy. Das Glas zersplitterte in eine Handvoll schwarzer Scherben. Einer biss sich in seine Wange. Owls, Owl. Er berührte die Haut mit den Fingern und zog sie zurück. Bedeckt von einem roten Tropfen, glänzend wie frische Tinte auf Pergament. Auf dem Tisch blieb der Aleph, den er seit einer Stunde zeichnete, unvollendet. Eine einzige Linie, schräg, die heute Abend niemand mehr vollenden würde. In der Zimmerecke ließ Lea ihr Holzpferd fallen und begann zu schreien. Und Spau, geh aus in dein Schiendau. Bouton, wimmerte sie, als hätte man das Spielzeug verletzt und nicht das Fenster. Großvater Jankel sprang auf und stieß dabei seine Werkbank um. Lederriemen und Nadeln rollten mit einem trockenen Geräusch über den Boden. Anandis. Er durchquerte den Raum in drei Schritten und zog Lea an sich, noch bevor er das klaffende Loch in der Scheibe überhaupt gesehen hatte. »Bleib hinter mir, David«, sagte er, die Stimme leise, ohne zu zittern. David wich nicht zurück. Er hob den Stein auf, noch warm von der Faust, die ihn umschlossen hatte, und drehte ihn zwischen den Händen. Durch das Loch im Glas drang Rauchgeruch herein, beißend, anders als der Geruch von Holz, das im Kamin brennt. Es roch nach Stroh und nach etwas, das schlimmer war als Stroh. »Wer hat das getan?«, fragte Lea, die Stimme voller Tränen, aber noch nicht voller Angst, nur voll des Unverständnisses eines Kindes vor einer Bosheit ohne Gesicht. Niemand antwortete ihr sofort. Punk. Jankel fuhr mit einem rauen Daumen über Leas Arm, suchte nach einem Schnitt, einer Markierung, irgendetwas, das das Zittern seiner eigenen Hände hätte erklären können. Er fand nichts. Sie war unverletzt, nur erschrocken vom Lärm, und das beruhigte den alten Mann nicht im geringsten. David hielt noch immer den Stein. Parmi, Urdim. An ihm war nichts Besonderes. Ein gewöhnlicher Flusskiesel, grau und kalt, von der Sorte, die man am Ufer der Vltava handvollweise aufsammelte, um sie zum Spaß über das Wasser springen zu lassen. An diesem Abend wog er schwerer in seiner Handfläche als jedes Schreibwerkzeug, das er je gehalten hatte. Schließlich legte er ihn auf die Werkbank neben die verstreuten Lederriemen, statt ihn wegzuwerfen. Er wusste nicht, warum er ihn behielt. Quartz, ah! Später würde er sich sagen, es sei gewesen, um sich zu erinnern. Doch in jener Nacht, in diesem Augenblick, war es vor allem, weil seine Finger sich weigerten, ihn loszulassen. David war 13 Jahre alt, und er wusste bereits, dass der Rauch nie darüber lügt, was er verbrennt. Seit zwei Wintern lebte er mit Lea in der Buchbinderwerkstatt ihres Großvaters, am Ende einer Gasse, so eng, dass zwei Männer sich nicht kreuzen konnten, ohne sich mit den Schultern zu streifen. Ihre Eltern waren in jenem Jahr in derselben Woche am Fieber gestorben, und David hatte sich geschworen, allein im Dunkel des Zimmers, das sie geteilt hatten, nie wieder jemanden sterben zu lassen, den er liebte. Er war 7 Jahre älter als seine Schwester. Oft verhielt er sich, als wäre er auch 7 Jahre älter als Jankel. Der alte Buchbinder hatte Hände, die bis zu den Knöcheln von Tinte und Leim fleckig waren, zwei Farben, die nicht mehr abgingen, und eine Stimme, die ebenso gut schimpfen wie trösten konnte. Er zog die Kinder seines Sohnes auf, wie er ein beschädigtes Buch band, indem er jeden Faden nachzog, einen nach dem anderen, ohne je die Naht zu überstürzen. Die Werkstatt roch nach warmem Hautleim, nach altem Lederstaub, und an diesem Abend nach etwas Neuem und kaltem Tod. David wiederum lernte, die hebräischen Buchstaben besser zu zeichnen als jeder andere Junge seines Alters im Ghetto. Der Schreiber des Viertels, ein hagerer Mann namens Mendel, sagte, seine Hand zittere nie über dem Kalam, selbst wenn sein Herz wirklich zitterte. Es war sein einziger eingestandener Stolz, das einzige, was er besser konnte als die anderen. Er ahnte noch nicht, dass eben diese Hand ihn bald gefährlich machen würde, sich selbst und allem, was er liebte. Lea war 6 Jahre alt und fürchtete sich vor fast nichts, außer vor dem Dunkel unter der Treppe und dem Gedanken, Boutons zu verlieren, ihr Holzpferd mit der angeschlagenen Schnauze, geschnitzt von einem Cousin, der nach Westen gezogen war, bevor sie laufen konnte. Sie klebte an David wie ein kleinerer Schatten seines eigenen. Mundo. In dieser Nacht drückte sie das Pferd so fest an sich, dass das Holz eine weiße Spur auf ihrem Unterarm hinterließ. »Bleib bei deiner Schwester«, sagte Jenkel und übergab Lea an David. Seine eigenen Hände zitterten bereits, als er den Riegel der Innentür vorschob. Früher an jenem Tag, ehe der Abend sich wendete, war David noch ein Junge wie jeder andere gewesen, auf dem niedrigen Schemel des Schreibers Mendel sitzend, Gebetszeilen auf Pergamentresten abschreibend, die für ein richtiges Buch zu beschädigt waren. »Einzei, scheer dicht einmal au«. Mendel hatte ihm, zwischen 2 Korrekturen, von einer Menschenansammlung nahe der Stadtmauer erzählt, von einem Mann, der zu viele Fragen über das Kommen und Gehen im Ghetto stellte. David hatte dem wenig Beachtung geschenkt. Ein 13-jähriger Schreiber hatte Besseres zu tun, als auf das Gerede der Erwachsenen zu hören, glaubte er jedenfalls damals. Jetzt verstand er die stille Torheit dieses Gedankens. Draußen hörte man Schritte laufen. Umbe und Ige, sich gar nur Tauer. Nicht der Schritt eines spielenden Kindes, auch nicht der eines Händlers, der nach Hause geht. Schwere Schritte, mehrere, die auf das unebene Pflaster der Gasse einhämmerten, mit etwas Dringlichem und Bösem im Rhythmus. Eine Frauenstimme rief in der Ferne einen Namen, immer wieder, den Vornamen eines christlichen Kindes, den David an diesem Tag schon gehört hatte, am Brunnen, beim Bäcker, überall dort, wo die Klatschweiber sich mit Mondo gesenkter Stimme versammelten, Pauks. Chomsti, pa. Ein kleiner Junge aus dem Viertel jenseits der Stadtmauer war seit 3 Tagen verschwunden. Man hatte ihn nicht gefunden. Bims, also, unusoi. Man hatte ihn nicht gefunden. Das war heute Abend kein Brunnengerede mehr. Das war ein Stein im Fenster. Jankel öffnete die Tür einen Spalt, gerade weit genug, um zu sehen. David schlüpfte unter seinem Arm hindurch, bevor der alte Mann ihn zurückhalten konnte. Ein Nachbar, Reb Aharon der Gerber, lief halb rennend an ihrem Haus vorbei, eine Hand auf den Hut gepresst, damit er ihm nicht davonflog. Er blieb lange genug stehen, um atemlos hervorzustoßen. Der Atem zerschnitt ihm die Worte. »Sie sagen, wir waren es. Sie sagen, wir hätten ihn wegen seines Blutes geholt, für die Nacht vor Allerheiligen. Onsio«, er spuckte auf den Boden, eine Geste, die er zu gewöhnlicher Zeit nie vor Kindern gemacht hätte. Geht rein und kommt heute Abend nicht mehr raus. Issi«, Lea rief aus dem Hintergrund des Zimmers mit kleiner Stimme. »Wen hat man geholt, Großvater?« »Imsa.« »Niemanden, mein Täubchen«, sagte Jenkel, ohne sich umzudrehen. »Niemand von uns hat irgendwen geholt.« »Kont anens aya stive, chide terra.« »Tjana.« Doch seine Hand auf Davids Schulter schloss sich ein wenig fester. Und David spürte in diesem Druck alles, was sein Großvater vor Lea nicht aussprach. Weiter unten in der Gasse hing das hölzerne Schild des Schuhmachers Isaac abgerissen und schief an einem einzigen Nagel, und neue Schuhe lagen zertreten im Rinnstein, eine Sohle bereits schwarz vom Schlamm. Ein verlassener Karren beim Brunnen brannte noch aus, seine Bretter zu einem Haufen grauer Glut zerfallen, der einen niedrigen Rauch ausspie, der über das Pflaster rollte wie schmutziger Nebel. Der Rußgeruch setzte sich an den Mauern fest, an der Kleidung tief, in Davids Nase, wo er noch lange bleiben würde, nachdem der Rauch selbst verschwunden war. Niemand blieb stehen, um die Schuhe aufzuheben. Isaac selbst stand in seiner Tür, die Arme vor der Brust verschränkt, als könnte er verhindern, dass sein Haus sich leerte, indem er einfach davor stand. David wollte näher treten, um zu sehen, doch Jankel zog ihn am Kragen zurück. »Das ist ein Schauspiel«, sagte er. »Zwei Worte, eine ganze Lektion«, so sprach Jankel. »Wenige Worte, aber solche, die noch lange nachwirkten, nachdem man sie gehört hatte. Am Ende der Gasse, dort, wo sich das Ghetto zum kleinen Platz vor der Kirche öffnete, versammelten sich Fackeln. David zählte bis etwa 10, bevor er den Überblick verlor, jede von einem Mann mit ausgestrecktem Arm gehalten, den er nicht kannte, einem Gesicht, das er vielleicht nie wiedersehen würde, dessen Zorn an diesem Abend. Jedoch allen gehörte. Ein Mann stand auf den Stufen der Kirche und überragte die Menge. Er war groß und hager, die schwarze Soutane zu kurz für seine Beine, als wäre er gewachsen, seit man sie ihm genäht hatte. Seine Finger waren lang, fast ohne Fleisch, und wenn er sie zum Himmel hob, um Stille zu fordern, gehorchte die Menge sofort, wie eine Herde, die die Stimme ihres Hirten selbst im Dunkeln erkennt. David kannte seinen Namen noch nicht. Er würde bald erfahren, dass man ihn Bruder Thaddä nannte. Der Mann lächelte. Das war das Detail, an das David sich später am längsten erinnern würde, mehr noch als an die Worte selbst. Dieses sanfte, fast zärtliche Lächeln, das auf einem Gesicht ruhte, das den Untergang eines ganzen Volkes verkündete. Eine blasse Narbe durchzog seine erhobene rechte Hand, eine alte Brandmarke, und das Fackellicht schien sich dort mehr als anderswo an ihm festzuhalten, als erkenne das Feuer sie wieder. »Ein Kind Gottes ist verschwunden«, sagte er, ohne zu schreien, seine Stimme dennoch bis ans Ende der Gasse getragen durch eben die Stille, die sie erzwang. »Ihr alle wisst, wohin man verlorene Kinder in diesem Viertel bringt. Ihr alle wisst, was ihre Riten verlangen, am Vorabend ihrer toten Feste. Ah, Nishiga?« Die Menge grollte, ein tiefer, fast tierischer Laut, der David einen Schritt zurückweichen ließ, ohne dass er es beschlossen hätte. »Man sagt mir, es gebe keinen Beweis«, fuhr Thaddä fort und ließ das Wort einen Moment schweben wie einen Angelhaken. Doch das Fehlen eines Beweises war nie das Fehlen eines Verbrechens. Manchmal ist es nur das Fehlen des Mutes, danach zu suchen. »Lische, Trafona, Kindi, Männer nickten. Eine Frau in der ersten Reihe umklammerte einen Rosenkranz so fest, dass ihre Knöchel weiß wurden. Etwas weiter entfernt stand ein Junge im Chorhemd, ein Messdiener von kaum 10 Jahren, steif am Fuß der Stufen, die Augen nicht auf die Menge, sondern auf Bruder Thaddä selbst gerichtet, als warte er auf ein Zeichen, das nicht kam. »Bemesai, der Timon Aronas, hat er.« David bemerkte ihn in jener Nacht kaum, nur ein blasses Gesicht mehr in einer Menge angespannter Gesichter. David spürte, wie sich sein Mund mit einem Geschmack nach Eisen füllte, als hätte er sich, ohne es zu bemerken, in die Innenseite der Wange gebissen. »In 5 Nächten«, fuhr Bruder Thaddä fort, und seine Stimme wurde noch sanfter, was sie schlimmer machte, »in 5 Nächten ist der Vorabend von Allerheiligen. Die Nacht, in der die Toten zurückkehren, um zu holen, was man ihnen schuldet. Ich werde nicht zulassen, dass diese Nacht über einem ungesühnten Verbrechen anbricht, Punkt. Auch nicht über einem zweiten, Paintawali. In mehr, sagte er nicht. Tumtar, Umsehe, und Dedenis. Er musste nicht Tumtai. Ein zustimmendes Murmeln lief durch die Menge, schrecklicher als jeder Schrei, weil es ruhig war, weil es einer bereits gefällten Entscheidung glich. Doch eine Stimme erhob sich. Irgendwo am Rand des Platzes, ein Mann aus dem Ghetto, der es gewagt hatte, sich offen zu zeigen. Wir haben kein Kind angerührt, rief er, die Stimme gebrochen von Angst ebenso wie von Zorn. Angst! Zwei Männer aus der Menge packten ihn, bevor er ein weiteres Wort sagen konnte, und Bruder Thaddäe, ohne auch nur den Blick zu ihm zu senken, lächelte weiter dem Rest seines Publikums zu, als sei die Unterbrechung nur eine Fliege gewesen, die man mit einem Ärmelschlag verscheucht hatte. Jankl schloss die Tür mit einer scharfen Bewegung, schob den Holzriegel in seine Halterungen und zum ersten Mal, seit David ihn kannte, zitterten seine Hände dabei. David blieb gegen das Holz der Tür gepresst stehen und lauschte, wie die Fackeln sich zu einer anderen Straße entfernten, einer anderen Tür, einer anderen Familie, die ebenfalls nichts getan hatte. Seine Hände waren feucht gegen seine Oberschenkel. In seinem Mund blieb der Eisengeschmack, und seine Knie gaben fast unter ihm nach, als er einen Schritt zum Feuer hin versuchte, als hätten sie vergessen, wie man sein Gewicht trägt. Er zählte mit leiser Stimme bis 10, dann bis 20, so wie er die Punkte eines Buchstabens nachzeichnete, um sich zu beruhigen, wenn Worte nicht mehr ausreichten. Lea weinte nicht. Sie starrte mit weit aufgerissenen, unbeweglichen Augen auf die geschlossene Tür, Bortons gegen den Bauch gepresst, und dieses Schweigen machte David mehr Angst als jeder Schrei. »Warum hat er 5 Nächte gesagt?« fragte sie schließlich mit hoher, direkter Kinderstimme, so wie nur Kinder die Fragen stellen können, die am meisten wehtun. »Am meisten wehtun.« David öffnete den Mund, um zu antworten, doch nichts kam heraus. Es war Jankl, der das Wort ergriff, indem er vor ihr niederkniete, seine alten Knochen knackend in der Stille des Zimmers. »Weil in 5 Nächten Halloween ist, mein Täubchen. Der Vorabend von Allerheiligen. Eine Nacht, in der die Menschen Angst haben und die Angst sie Dinge sagen lässt, die sie bereuen werden.« Er streichelte ihr Anus. »Aber dieses Haus wird bis dahin standhalten. Das verspreche ich dir, Pontem dan Tobser, ja, Eint.« Sie verbrachten den Rest des Abends damit zu reparieren, was sich reparieren ließ. Jankl nagelte ein Brett über die zerbrochene Scheibe. Seine Bewegungen langsamer als sonst, als koste ihn jeder Hammerschlag eine Anstrengung, die er niemandem zeigte. »Du!« David kehrte die Glasscherben im Schein einer Talgkerze zusammen, deren warmes Wachs über seine Finger lief und zu kleinen gelben Perlen auf seiner Haut erstarrte. Er hob auch seinen unvollendeten Aleph auf, das Blatt befleckt von einem Blutstropfen, der von seiner Wange gefallen war, bevor er ihn hatte abwischen können, und schob es unter einen Stapel anderer Seiten, ohne zu wissen, warum er es aufbewahren wollte. Der Rauchgeruch draußen verzog sich nicht wirklich. Er hatte sich nur entfernt wie ein Hund, der noch irgendwo in der Nacht streunt. »Großvater«, sagte David und reichte Jankl einen letzten Nagel, »werden Sie wirklich glauben, wir hätten diesem Kind etwas angetan?« »Eishi«, Jankl schlug den Nagel ein, bevor er antwortete, 3 kurze, präzise Schläge. »Die Menschen glauben, was ihnen am wenigsten Angst macht zuzugeben«, sagte er schließlich. »Es ist leichter zu glauben, ein Nachbar sei ein Ungeheuer, als zuzugeben, dass ein Kind sich einfach verirrt hat, oder Schlimmeres.« Er legte den Hammer ab, Odi. »Xiana Shanda, das macht sie nicht weniger gefährlich, David. Pamdon Menibole. Kotjavanech David, es macht sie nur trauriger anzusehen.« »Hain? Wird die Wache nichts tun?« fragte David. »Die Stadtwachen ritten manchmal abends vorbei, ohne je länger beim Ghetto zu verweilen, als es brauchte, um es zu durchqueren.« »Die Wache schützt jene, die die Wache bezahlen«, antwortete Jankl, ohne erkennbare Bitterkeit. Als spräche er eine Tatsache aus, so banal wie die Farbe des Himmels. »Wir zahlen unsere Steuern. Wir bezahlen nicht die Wache. Porta Anden hier, Pamto. Er sammelte seine restlichen Nägel in einem Lederbeutel. Eine solide Tür ist mehr wert als das Versprechen eines Soldaten, mein Junge. Merk dir das, Pants. Au. Als alles ruhig war, oder wenigstens so ruhig, wie die Nacht es zuließ, brachte Janke Lea auf der Strohmatratze unter, die sie sich mit David teilte, in der Nische hinter der Werkstatt. Sie weigerte sich, Buttons loszulassen, den sie festhielt wie das Einzige, was sich an einem Abend, an dem sich alles verändert hatte, nicht verändert hatte. Großvater, sagte Lea, ihre Stimme wieder ganz klein, kommen Sie zurück, um das Fenster kaputt zu machen? Dann, pochte sie. Nicht heute Nacht, antwortete Jankel und zog ihr die Decke bis ans Kinn hoch. Heute Nacht hält das Haus. Und wenn Sie eine andere Nacht zurückkommen? Jankel setzte sich auf den Rand der Matratze. Seine Knie knackten wie altes Leder, Punk. Er ließ sich einen Moment Zeit, bevor er antwortete, einen Moment, den David bemerkte, weil sein Großvater sonst nie nach Worten suchte. Dann wird der Wächter uns beschützen, sagte er schließlich, fast gegen seinen Willen, als seien ihm die Worte entschlüpft, mehr als dass er sie gewählt hätte. Lea richtete sich mit einem Ruck auf, ihr ganzer Körper wach durch diese drei Worte. Welcher Wächter? Auch David richtete sich auf seinem Hocker beim Feuer auf. Er hatte seinen Großvater dieses Wort nie zuvor mit solcher Schwere aussprechen hören, noch je jene Stille erlebt, die folgte, als bereue Jankel bereits, gesprochen zu haben. Bevor er antwortete, führte der alte Mann die Hand zur Kehle, wo unter seinem Hemd ein kleines genähtes Stoffquadrat hing, ein hebräisches Amulett, das er trug seit länger, als David lebte. Er hielt es einen Moment zwischen zwei tintenfleckigen Fingern, wie man prüft, ob eine Sache noch da ist, bevor man von einer anderen spricht. Eine alte Geschichte, sagte Jankel, zu schnell, als dass es wirklich eine alte Geschichte gewesen wäre. Er sah ins Feuer statt zu den Kindern, und seine tintenfleckigen Finger begannen ziellos den kupfernen Ring zu drehen, den er seit jeher trug. Man sagt, unter dem Dach der alten neuen Synagoge, in Speicher, den niemand je betritt, schlafe ein Riese aus dem Lehm der Weltava. Man nennt ihn Yosele, Paimtia. Rabbi Low, unser großer Rabbi, hat ihn vor langer Zeit geformt, um in Nächten wie dieser über uns zu wachen. Ne, Anamike. Ein Riese aus Schlamm? Lea rümpfte die Nase, mehr neugierig als verängstigt. Wo genau schläft er? Ist er nett? Isefanes. Genug Fragen, mein Täubchen. Jankel legte ihr eine Hand auf die Stirn, eine Geste eher zärtlich als streng. Schlaf jetzt. Ein schlafender Riese mag es nicht, wenn man zu laut von ihm spricht. Bender. Chines. Doch David hatte nicht vor, so leicht aufzugeben. Wie weckt man ihn? Fragte er. Die Frage kam aus ihm heraus, noch bevor er beschlossen hatte, sie zu stellen. Das war seine Art zu sagen, dass er es bereits zu sehr wissen wollte. Jankel wandte den Kopf seinem Enkel zu, und zum ersten Mal an diesem Abend wirkte er alt. Nicht müde. Alt, wie jemand, der eine Last so lange getragen hat, dass er die Form seiner eigenen Schultern ohne sie vergessen hat. Das ist keine Frage, die man stellt, sagte er. Das ist eine Frage, die man schlafen lässt. Aber schläft er wirklich? Beharrte David, die Stimme etwas zu laut für die Stunde und den Raum. Oder wartet er nur, dass jemand... David Contau. Jankels Ton schnitt den Satz ab, schärfer als jedes Wort, das er an diesem Abend benutzt hatte. Dann wurde er sofort wieder sanfter, als bereue er bereits seine Härte, und beugte sich zum Feuer, um einen Scheit hineinzuwerfen, den es nicht brauchte. »Ein Golem schläft nie kleiner«, sagte er schließlich, so leise, dass David sich vorbeugen musste, um ihn zu hören. »Er wartet. Und was so lange wartet, wacht nicht wegen eines Steins in einem Fenster auf. Es braucht viel mehr als das und viel Schlimmeres. Bete, dass du es nie herausfinden musst.« »Ist er, Großvater?« drängte David ein letztes Mal, trotz des Blicks, den Yankel ihm zuwarf. »Hast du ihn schon einmal gesehen?« »Lin?« Yankel schwieg so lange, dass David glaubte, er würde in dieser Nacht keine Antwort mehr bekommen. Als der alte Mann endlich sprach, hatte seine Stimme nichts mehr von der Sanftheit, die er für Lia aufbewahrte. »Man fragt einen alten Mann nicht, ob er den Tod schon gesehen hat«, sagte er. »Man lässt sie ihm, und man betet, sie selbst nie zu sehen. Jetzt schlaf, oder tu wenigstens so, das wird reichen.« »Nun, Garnisher.« Er stand auf, räumte zwei Werkzeuge weg, die kein Aufräumen brauchten, und vermied es für den Rest des Abends, Davids Blick zu begegnen. Lea war bereits in den Schlaf geglitten, Boutons unter ihr Kinn geklemmt, als hätte allein das Wort »Wächter« genügt sie mehr zu beruhigen als jede verriegelte Tür. David blieb lange am Feuer sitzen, nachdem Yankel sich auf der anderen Seite des Vorhangs, der ihre beiden Zimmerecken trennte, zur Ruhe gelegt hatte und lauschte, wie die Glut knisterte und langsam in sich. »Zu weiner, Elis, tause jime, tische, tederoma.« Durch den Spalt zwischen den frisch aufgenagelten Brettern vor dem Fenster konnte er ein Stück schwarzen Himmel sehen und weiter entfernt die dunkle Masse eines Daches, höher als die anderen, das der alten neuen Synagoge, dessen Spitze sich gegen die Sterne abzeichnete, wie eine nach unten gekehrte Klinge. Er dachte an das Wort, das seinem Großvater entschlüpft war. »Gewiss ihr dieser Stoßahnde entschlüpft war. Ihr Seele, Bissil.« Er wiederholte es dreimal in Gedanken, ohne die Lippen zu bewegen, so wie man einen neuen Buchstaben lernt, bevor man ihn selbst zeichnen kann. »Fünf Nächte. Pansimnedan, os ordre.« Das hatte Bruder Thaddäe seiner Menge versprochen, stehend auf den Stufen der Kirche, sein sanftes Lächeln über ihnen wie ein vergifteter Segen. Fünf Nächte, bis die Fackeln zurückkehrten, diesmal nicht, um ein Fenster zu zerschlagen, sondern um eine Tür zu öffnen. Und vielleicht mehr als eine Tür. David sah Lia schlafen zu, ihren gleichmäßigen Atem, eine Haarsträhne, die von der Wärme des sterbenden Feuers an ihre Wange geklebt war. Dann sah er zur Tür, die sein Großvater verriegelt hatte und die nicht lange gegen Männer mit Fackeln und Gewissheiten standhalten würde. Er dachte an Isaac, den Schuhmacher, der vor seiner aufgerissenen Werkstatt stand, die Arme um nichts verschränkt. Er dachte an den Karren, der irgendwo am Ende der Gasse noch brannte, und an den Messdiener am Fuß der Stufen, dessen weißes Gesicht seine Gedanken nicht verließ, ohne dass er wusste, warum. Er dachte auch wieder an seinen unvollendeten Aleph, diese eine schräge Linie unter dem Stapel Seiten. Ein Schreiber lernte, Buchstaben zu zeichnen, die einen heiligen Namen trugen, ohne je zu wagen, ihn selbst ganz auszuschreiben, aus Respekt, aus Vorsicht. Mendel hatte es ihm gelehrt wie eine Regel unter vielen. In dieser Nacht, zum ersten Mal, glich diese Regel keiner Kalligraphiestunde mehr. Sie glich einer Warnung. Tog. Er schwor sich ohne ein Wort, ohne diesmal auch nur die Lippen zu bewegen, dass er lernen würde, was sein Großvater ihm zu sagen verweigerte. Nicht um ein Held zu werden, so dachte er nicht einmal darüber, damit der nächste Stein niemanden mehr zum Verletzen fände. Damit Lea ihre großen ruhigen Augen behielt und nicht jene Augen, erfüllt von der Angst, die er an diesem Abend auf den Gesichtern der Nachbarn gesehen hatte. Er wusste, wo er suchen musste. Die alte neue Synagoge lag nur ein paar Gassen entfernt, und ihr Speicher blieb, was man ihm auch gesagt hatte, ein Ort, den man mit 13-jährigen Beinen und genug Sturheit erreichen konnte. Er wusste noch nicht, was er tun würde, sobald er vor dieser verschlossenen Tür stand. Er wusste nur, dass er von nun an nicht mehr einschlafen konnte, ohne daran zu denken. Auf der Werkbank, im Dunkeln, lag der Flusskiesel noch dort, wo er ihn zurückgelassen hatte, neben seinem unvollendeten Aleph. Zwei kalte Gegenstände. Der eine hatte fast seine Schwester verletzt, der andere trug den ersten Buchstaben eines Namens, den man nie ganz aussprach. David konnte sie von seiner Matratze aus nicht mehr sehen, doch er wusste, dass sie dort waren, und das genügte, um seinen Geist nicht ganz zur Ruhe kommen zu lassen. Bevor er die Augen schloss, warf er einen letzten Blick zum Spalt zwischen den Brettern. Das Dach der Synagoge zeichnete sich noch immer gegen die Sterne ab, reglos, wie es immer gewesen war, seit David hinsehen konnte. Doch für den Bruchteil eines Atemzugs, kurz bevor seine Lider sich endgültig schlossen, glaubte David, etwas sich entlang dieses dunklen Grats bewegen zu sehen, ganz langsam, wie ein Ding, das sich im Schlaf regt, ohne ganz zu erwachen. Er sagte sich, es sei ein Vogel. Er wiederholte es sich, bis der Schlaf ihn übermannte, und er wusste in dieser Nacht nie, ob er es wirklich geglaubt hatte.